Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Christa Spannbauer. Wir werden uns heute der Grundlehre des Buddhismus widmen, die ja in drei Forderungen vielleicht am einfachsten zusammengefasst ist, die aber dann doch zu sehr viel Redebedarf führt, so meine ich. Der Buddha sagte: Tue Gutes, vermeide Böses und läutere den Geist. Das ist eine Variante. Ich glaube, du hast noch eine andere, Silvia. Aber lass uns doch mal darüber sprechen, über diese Forderung des Buddhas, das sowohl nach außen als, so meine ich, auch nach innen führt.
Ja, also meine Formulierung, die ich sehr schätze, die habe ich von Prabhasandama Roshi, meiner Zen-Lehrerin, gelernt. Tu Gutes, meide das Böse und kläre Herz und Geist, beides. Und die Tibeter lehren das auch in ein bisschen anderen Worten, sagen aber, die Praxis ist andersrum. Zuerst mal versuche nicht gezielt und bewusst andere zu verletzen. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Nicht verletzen. Auf keinen Fall verletzen. Und dann kläre Herz und Geist durch Meditation, nicht nur stille Meditation, auch durch Nachdenken über dein Verhalten oder das Betrachten deines Verhaltens mit Körper, Rede, Geist im Spiegel der Lehren. Und dann kann es dir vielleicht ab und zu mal gelingen, was Gutes zu tun. Denn es geht ja nicht nur darum, dass wir das, was wir selber für uns gut finden, einfach sozusagen ohne hinzugucken, auf andere anwenden. Also jemand hat mal das scherzhaft so formuliert: Tu Gutes, aber frag die Leute vorher, ob sie das auch wollen, was du ihnen Gutes tun willst. Ja? Also der erste Schritt ist, ich versuche es zu vermeiden, bewusst Unheilsames zu tun, andere zu verletzen. Also, und die klassische Fünferliste, die fünf ethischen Empfehlungen übrigens, das sind keine Forderungen. Der Buddha sagt immer, ich gebe Empfehlungen. Und du musst selber gucken, ob du denen, ob du sie hilfreich findest und ihnen folgen möchtest. Also nicht, ich bemühe mich darum, heißt es immer, nicht zu töten, nicht zu stehlen, nicht zu lügen, andere durch Sexualität nicht zu verletzen und meinen verwirrten Geist nicht durch Drogen und Alkohol noch mehr zu verwirren. Das sind sozusagen die grundlegenden Empfehlungen. Thich Nhat Hanh ergänzt dann dieses den Geist verwirren auch noch durch blöde Lektüre und ideologische Texte und so weiter. Ja? Also nicht töten, das versteht man ja. Ja, wer will gerne getötet werden? Ja, niemand will das. Und die Tibeter, denen blieb nichts anderes übrig, wenn sie sich von mehr als Gras ernähren wollten und später dann mit den Engländern haben sie Kartoffeln kennengelernt, halt einen Yak zu töten, aber sie haben sich dann bedankt bei dem Yak und dann haben sie alles verwertet und es war ein großes Tier. Und er hat gesagt, wenigstens keine kleinen Tiere töten. Ja, so, was sollen sie machen? Also nicht töten, das Töten vermeiden, so gut es geht. Wobei es da auch lange Diskussionen gibt, wenn ein Räuber kommt oder eine Räubergruppe und deine Familie überfällt, wehren darf man sich schon. Also Selbstverteidigung ist schon erlaubt, aber nicht ein Raubzug mit Mordabsichten. Nicht stehlen oder anders formuliert, nichts nehmen, was dir nicht freiwillig gegeben wurde. Und das hat natürlich eine große Bandbreite. Ja, ich kann ja auch jemanden charmieren und bezirzen, dass mir diese Person irgendwas gibt. Ich mir Honig um den Mund, dass sie mir irgendwas gibt. Das soll man auch nicht machen. Aber das hat mich sehr, sehr betroffen, weil ich kenne das aus der Uni-Zeit. Wir haben einfach kostenlos Kopien gemacht und wir haben kostenlos, was weiß ich, irgendwie da mal ein Buch mit nach Hause genommen oder so. Und als ich aus Indien zurückkam, habe ich an der Arbeitsstelle, wo ich Deutsch als Fremdsprache unterrichtete, bin ich immer zur Sekretärin und habe gefragt, darf ich zwei private Kopien machen? Die hat mich angeguckt wie Auto und sagte, natürlich, ja, und was soll ich das Geld hier tun? Tu es in die Kaffeekasse. Also, aber ich habe gemerkt, mir hat es gut getan und es hat die Atmosphäre verändert. Also da war plötzlich, die achtet wirklich drauf, nichts zu nehmen, Also was nicht eben sowieso angeboten wird, wenn dann irgendwelche Bücher angeboten wurde, die könnt ihr alle mitnehmen, das ist ein Geschenk vom Verlag oder so, ist natürlich klar. Aber ich habe gemerkt, es hat mir sehr, es hat mich sehr wach gemacht. Und da habe ich auch nochmal kapiert, Regeln, ethische Regeln befolgen, weckt auf. Und so habe ich das auch bei den Tibetern kapiert, das ist nicht eine Vorschrift und wenn du dich nicht dran hältst, bist du ein schlechter Mensch, sondern eine Regel bewusst befolgen, weckt auf. Keine üble Nachrede. Hallo? Als ich das einen Tag lang, die Tibeter haben so eine Übung, dass man bestimmte Regeln einen Tag lang einhält, so zum Probieren. Keine üble Nachrede. Niemand durch Worte verletzen. Dann habe ich nichts geredet. Dann hat mir meine Freundin Kathy in Dharamsala, die mich so ein bisschen unter die Arme genommen hat, die schon ein Jahr länger da war, hat dann zu mir gesagt, du, das lernst du nur, wenn du redest. Also du musst schon auch dich unterhalten und dann immer wieder merken, jetzt habe ich es mit der Wahrheit nicht so genau genommen. Ich habe ein bisschen meine Biografie frisiert, damit sie besser aussieht. Jetzt habe ich dann doch was gesagt, was ein bisschen rücksichtslos war. Ich habe nicht überlegt, wer da mir gegenüber sitzt. Ja? Oder ich habe über eine dritte Person, die gerade nicht anwesend ist, was nicht so Nettes gesagt. Ja? Also Regeln beachten weckt auf. Das fand ich wirklich sehr hilfreich. Und dann durch Sexualität niemanden zu verletzen. Also klassisch wäre es Ehebruch, aber eben auch nicht durch Sexualität jemanden zu verletzen, auszunutzen. Und ich habe dann auch immer als gute Feministin, um sich auch nicht verletzen zu lassen. Ja? Und dann die fünfte Regel, den verwirrten Geist, der ist ja eh schon verwirrt, nicht durch Drogen und Alkohol noch mehr zu verwirren, als er schon verwirrt ist. Und eben auch nicht, das war dann Inspiration von Thich Nhat Hanh, dem vietnamesischen Meister, eben auch auf die Lektüre zu achten. Und seither merke ich, schaue ich, also ich lese seit, ich habe glaube ich die Zeit zum ersten Mal mit 16 gelesen als Schülerin, schätze ich die Zeit, weil die immer verschiedene Perspektiven vorstellt und auch ein bisschen gründlichere, längere Artikel und nicht nur so kurze, ich habe Kritik an, also nicht nur das Negative in Blick nehmen, sondern auch das Positive und das hilft mir unendlich viel. Auch positive Entwicklungen, wenn sie noch so klein sind, kleine Schritte, in welchem Land auch immer. Ja, und ich lese gerne dann über Projekte in Afrika, Arte berichtet oft über so kleine alternative Projekte und das weckt oder stärkt meine Zuversicht, dass man Bedingungen verändern kann. Wenn ich mich nur auf das ausrichte, was schlecht läuft, dann fühle ich mich relativ bald ohnmächtig und dann werde ich wütend oder kriege Angst. Ja, also in dem Sinne, versuche zu vermeiden, bewusst andere zu verletzen. Und da helfen mir die fünf ethischen Regeln des Buddha sehr. Ja? Und dann kläre Herz und Geist, da hilft mir natürlich Meditation, aber auch immer wieder mich im Spiegel der Lehren genauer anzugucken. Und da haben ja die Tibeter einen großen Beitrag zum Buddhismus geleistet, diesen Lamrim, den Stufenweg zum Erwachen, wo sie alle Lehren sortiert haben und immer konkrete Übungen vorschlagen. Denk mal über den Tod nach. Wie hast du als Kind oder so Tod erlebt? Was wurde in deiner Familie gesagt, getan? Wie ging man mit Sterben um oder wie ging man mit Stehlen um und was weiß ich. Also da gibt es konkrete Vorschläge, was klappt in deinem Leben, von welchen Problemen bist du frei und so weiter. Und das ist ein Teil meiner Praxis, dass ich im Spiegel der Lehren mich angucke immer wieder und dann merke ich Vorurteile. Dass ich, ja, ich bin ja tüchtig, ja, ich bin in einem Geschäftshaushalt aufgewachsen und ich finde schon schön, wenn Menschen etwas dafür tun, sich selber zu ernähren, ja, also zu Sachen oder sich um ihren Lebensunterhalt kümmern, ja, also wie auch immer, aber ich versuche natürlich auch Mitgefühl zu üben, wenn ich merke, Menschen können das nicht oder haben das nicht gelernt, also, aber trotzdem immer wieder meine Vorurteile zu bemerken, und es geht am leichtesten in der Begegnung mit Menschen. Ich registriere halt, was ich dann denke. Wenn jemand am Nebentisch ein bisschen betrunken ist im Café und laut vor sich hin babbelt und laut redet, finde ich nicht so nett, ja? Und verachte für Momente diese Person, weil sie sich nicht benehmen kann. Manchmal gehe ich hin und sage, Frage, könnten Sie ein bisschen leiser sprechen? Ich kann mich auf kein Wort in meiner Zeitung oder meinem Buch konzentrieren, oder ich verstehe meine Bekannte, mit der ich gerade Kaffee trinke, nicht. Also ich versuche es. Und dann Gutes tun. Tja, ich frage eher, kann ich dir mit irgendwas helfen? Würdest du dich freuen? Also ich schenke niemandem ein Buch, ohne die Person vorher gefragt zu haben, ob sie das interessant findet. Ich bringe es vielleicht mit und sage, du, wenn es dich interessiert, schenke ich dir das gerne, aber wenn es dich nicht interessiert, nehme ich es wieder mit und schenke es jemand anders. Also ich finde es hilfreich, dieser Tu Gutes, aber frag die Leute vorher, ob sie das auch wollen. Gut, bei manchen Bereichen, Themen ist es einfach, wenn ich was spende für einen guten Zweck, dann denke ich, okay, da muss ich nicht vorher fragen. Aber ich spende lieber für Projekte, wo ich Leute kenne, die dabei sind oder vielleicht sogar das Projekt selber kenne. Was eben bei mir der Fall war mit bestimmten Projekten in Indien und Nepal. Da habe ich die Leute, die das machen und die das betrifft, persönlich kennengelernt. Gut, die sind jetzt älter geworden und da sind wieder neue da, aber im Prinzip kenne ich die Projekte.
Ja, ja, tue Gutes, vermeide Böses. Da taucht ja dieses Böse auf, was ja im Buddhismus häufig gar nicht so dezidiert auftaucht. Ich kenne das Böse sehr aus dem Christentum, das ist ganz klar benannt, hat auch ein Gesicht, mehrere Gesichter. Wie benennt denn der Buddhismus eigentlich das Böse? Glaubt der Buddhismus an die Polarität von Gut und von Böse? Gibt es etwas Grundböses im Menschen, so wie das Christentum es glaubt? Was tun wir, um mit dem Bösen umzugehen? Das sind ja weitreichende, ja, religiös-philosophische Fragen.
Also der Buddha spricht eher von unheilsam, und das Wort hat eine große Bedeutung, das, was zum Unheil führt. Also wenn ich etwas tue, dich verletze, dir was wegnehme, und das führt bei dir zum Unheil. Und die Grundhaltung, die ich kennengelernt habe, also bei Buddha selbst, der sagt, alle Wesen können erwachen aus Gier, Hass und Verblendung. Allerdings wird dann, also zumindest präzisieren es die Tibeter so, habe ich aber eigentlich überall gehört, man muss Mensch sein, um sozusagen entscheidungsfähig zu werden, sich entscheiden zu können, also nicht einfach nur instinktgemäß, wie die Tiere ja fressen und gefressen werden, das ist instinkthaft, ja. Und bei bestimmten Hunden und Katzen, also eine Katze dazu erziehen, dass sie keine Mäuse jagt, wir haben es probiert, das hat nicht so gut funktioniert. Ja. Man konnte den Hund dazu bringen, dass er die Katze nicht jagt, aber weil sie sich kannten. So, das ging dann vielleicht. Aber es ist nicht einfach, das zu lernen. Aber die Grundhaltung ist, es gibt eine andere Formulierung, Buddha-Natur. Alle Wesen haben Buddha-Natur, definiert wird als die Fähigkeit zu erwachen. Aber da ist was grundlegend Gutes in den Menschen drin. Aber die Schleier der Verblendung hindern uns daran, diese Buddha-Natur zu sehen. Und ich formuliere das jetzt mal ganz kurz. Die vier Schleier hat eine verehrte Nonne, Anne McNeil, von Kalu Rinpoche gehört in den 70ern und uns dann nach Jägerndorf gebracht, 85. Seither begleiten die mich. Der erste Schleier, ich habe keine Ahnung von Buddha-Natur. Noch nie davon gehört, dass Weisheit in mir ist. Der zweite Schleier, ich fühle mich halt generell in der Welt deswegen nicht so richtig sicher und greife nach dem, was ich greifen kann, eben diesen Ansichten, Meinungen, ich und du, Dualität, sagen sie, ist da der größte Schleier. Ich und die Welt, ich und du, ja, Subjekt, Objekt, Dualität. Das dritte sind dann die reaktiven Emotionen. Also ich definiere dann mein Ich und ich bin das und dies und das und jenes, nicht nur so diffus, sondern und das verteidige ich mit Gier. Ja, alles, was das unterstützt, das will ich haben, finde ich gut, und alles, was das bedroht, finde ich schlecht. Also das ist eine Kurzerklärung von Verblendung. Ich habe irgendwelche komischen Vorstellungen über mich und die Welt und verteidige das mit Festhalten von dem, was das unterstützt, und Abwehren von dem, was es nicht, was es hinterfragt oder gefährdet. Und das vierte, ich bin immer noch nicht sicher, ich wiederhole das, ich wiederhole mein Verhalten so lange, bis es eine Gewohnheit wird, und das nennen sie den Schleier des Karma. Und dann empfehlen sie halt, ja, es wäre günstig, diese Schleier zu lüften, aber damit müssen wir es erstmal merken, und die fangen unten an. Ja, guck mal auf das, was du tust, ob es zum Heil für dich und andere führt oder zum Unheil. Also ethisches Verhalten ist sozusagen die Praxis, mit der man den Schleier des Karma überhaupt bemerken kann. Man kriegt überhaupt mit, also die Beachtung von ethischen Regeln macht wach, weckt auf, unterstützt natürlich ein bisschen durch Meditation, aber vor allen Dingen, ich versuche, ethische Regeln zu verstehen, und dann merke ich, was ich eigentlich anrichte, ob es heilsam ist oder unheilsam. Und dann der dritte Schleier, Gehass und Verblendung, also dieses Ich-Gefühl, da versuche ich halt auch wieder durch Innehalten, durch Meditationspraxis, durch Übungen, wo ich mich im Spiegel der Lehren angucke, was für eine Art von Ich-Gefühl halte ich da eigentlich fest, was für ein Bild von mir habe ich. Ist es realistisch? Was halte ich fest? Was wehre ich ab? Und es hat was mit mir zu tun. Alles, was mich berührt, hat mit mir zu tun, hat sogar C.G. Jung irgendwann gesagt. Und dann kann es Momente geben, wo ich diese Ich-Du-Dualität für Momente nicht spüre. Und es ist oft im gemeinsamen Singen, im gemeinsamen Praktizieren. Deswegen machen das viele Religionen ja auch. Also singen zusammen, da vergisst man manchmal Zeit und Raum und Ich und Welt, und es ist einfach nur noch Klang. Oder manchmal in der Natur geht es Menschen so, oder bei schönen Gedichten oder Theaterstücken. Also, aber bei mir geht es ganz oft über Singen, ja, und Naturerfahrungen. Ja. Ja, und dann, wenn ich so meine Ahnung habe, ich bin nicht getrennt von der Welt, dann brauche ich natürlich eine Idee, dass das positiv ist und nicht, ich bin verbunden mit einer Welt, die im Grunde böse ist, sondern alles gut. Ja, alles gut. Und das ist eine Erfahrung, die kann man nicht herstellen, aber da gibt es eben Übungen über Buddha-Natur meditieren, Mahamudra, das große Siegel, Gottheiten-Yoga, Gottheiten-Praxis, wo dann stelle ich mir die grüne Tara vor und die löst sich auf in einen Tropfen von Licht oder Flüssigkeit, heiliger Flüssigkeit, sinkt in mich rein, sinkt in mein Herz, und für Momente lösen sich alle Vorstellungen auf, und für Momente ruhe ich im offenen Raum der Freude und Seligkeit und ohne etwas zu greifen. Also da gibt es Übungen, die kann man machen, aber es sind letztlich Hingabeübungen. Man kann die Übungen machen, aber man kann nicht den Zustand herstellen. Und auch diese Auflösung der Ich- und Du-Grenzen, der Ich-Welt, der Subjekt-Objekt-Dualität kann man auch nicht herstellen, nicht erzwingen, aber man kann Übungen machen, die zu mir, die zu einem passen. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, so ein Zuvertrauen in das grundlegend Gute zu gewinnen. Und ich, aus meiner Sicht stimmt die buddhistische These, es gibt keine bösen Menschen, es gibt nur Gier, Hass und Verblendung als Folge von dem Festhalten an Dualität. Und das machen wir, weil wir nicht wissen, dass wir im Grunde gut sind. Irgendwie so. Das ist meine Sicht der Dinge.
Ist das eventuell auch schon eine etwas verwestlichte Sicht der Dinge, die ja auch mit der westlichen Psychologie ganz gut einhergeht? Gibt der Buddhismus nicht trotzdem auch so etwas wie Mächte des Bösen, Dämonen, was ist mit all dem? Ist das alles nur Volksglaube, die Dämonen, die im Buddhismus auftauchen, das Dunkle, das
So habe ich das verstanden. Also die Tibeter sind ja eine schamanische Kultur gewesen, als sie den Buddhismus kennenlernten, und die haben bestimmte Elemente, aber an jedem buddhistischen Tempel sind irgendwelche Tiere draußen dargestellt, dass halt die Dämonen sind, und die lässt man draußen, wenn man in den Tempel des Buddha hineinkommt. Ja? Also es gibt diesen Volksglauben, es gibt diese präbuddhistischen schamanischen Traditionen und so, wo es natürlich Dämonen gibt. Und die Erklärungen des Buddha sind dann, das hat auch was mit einem mangelnden positiven Ich-Gefühl zu tun. Also das wird ja durch buddhistische Praxis unglaublich gestärkt. Ich soll meditieren und ich soll sitzen bleiben. Oder dann bei den Tibetern gibt es auch diese Verbeugungen, Niederwerfungen. Also das stärkt das positive Ich-Gefühl. Selbstwirksamkeit, würden wir sagen, die wird dadurch gestärkt. Aber ich denke, je weniger Selbstwirksamkeit da ist, das ist jetzt eine westliche Erklärung, ja, desto mehr Angst ist da bei Situationen, die man nicht versteht. Und dann denkt man halt, dass der Baumgeist oder der Wassergeist oder was, irgendwelche Dämonen. Aber so wie ich den Buddha oder die buddhistischen Lehren primär in der tibetischen Interpretation verstanden habe, ist die Grundlage der Welt gut. Alles entsteht aus Buddha-Natur. Ja, und es gibt Hindernisse oder die vier Schleier, die uns hindern, diese grundlegende Gutheit, Buddha-Natur, Fähigkeit zum Erwachen überhaupt mitzukriegen. Und da ist dieses Subjekt-Objekt-Denken mit das Stärkste. Wir brauchen es einerseits, damit ich nicht ein willenloses Opfer meiner Umstände bin. Aber wir müssen auch sehen, dass darunter eine Verbundenheit ist mit allem. Und mir hat es total eigentlich, ich habe es eben 85 zum ersten Mal gehört, da habe ich gerade mal 8 Jahre meditiert, aber das war wie ein Paukenschlag. Und seither beschäftige ich mich mit diesen 4 Schleiern, habe viele Unterweisungen gehört. Und es entspricht meinem Lebensgefühl. Ich bin ja auch katholisch sozialisiert, aber liberal-batisch-katholisch. Und da war immer im Vordergrund der liebe Gott, er liebt dich, Gott liebt dich, er liebt alle Menschen, er liebt alle, und der Teufel hat keine Chance. So, den gibt es zwar im Sinne von verkörperten negativen, was auch immer, Energien, aber Gott ist mächtiger. So bin ich aufgewachsen. Und Gott beschützt mich und natürlich Maria und so, klar. Und in dem Sinne passte das zu meiner buddhistischen, zu den buddhistischen Lehren, das war mir nicht fremd. Es war nur besser erklärt im Buddhismus.
Ja, ja. Ja, ausgehend davon, lass uns doch bitte nochmal drauf blicken, wie wir denn unser Herz klären können, weil du hast es ja vorhin nochmal dezidiert, läutere dein Herz und den Geist. Gesagt, das Herz, wie können wir denn unser Herz läutern? Die geistige Ausrichtung haben wir jetzt ganz gut verstanden.
Also ich habe deswegen in meiner Formulierung läutere oder kläre Herz und Geist formuliert, weil Citta, ein Sanskrit-Begriff für Geist, ist eigentlich Herzgeist. Also nicht nur der Intellekt, der Verstand, sondern auch die Herzqualitäten, also die Einfühlungsvermögen, die 4 Haltungen. Ja, also Freundlichkeit und Freude und Mitgefühl und auch ein bestimmtes Maß an Gelassenheit oder Gleichmut. Und wie können wir das klären? Also da empfehle ich immer, über Verbundenheit zu meditieren, und nehme auch diese 4 unermesslichen Haltungen als Hauptübung. Ja, mögen alle Wesen glücklich sein. Und die wunderbare Empfehlung, habe ich auch bei den Tibetern gelernt, übe das zunächst mit Menschen, die dich unterstützen, mit den Gönnern, mit Menschen, von denen du was lernen kannst. Also nicht mit denen, die du inniglich emotional liebst, weil da ist oft Anhaftung mit dabei, sondern übe, also diese 4 unermesslichen, erstmal mit Menschen, die dir Gutes getan haben. Da ist es total leicht. Dann übe es mit neutralen Menschen. Da habe ich dann immer Menschen, also was weiß ich, am Bankschalter oder bei Edeka an der Kasse oder Leute, die ich halt auf der Straße treffe, mit neutralen Menschen, mit denen ich nichts zugange, nichts zu tun habe, aber da kann ich auch ganz gut sagen, mögest du glücklich sein. Und die schwierigste Übung ist mit den sogenannten Feinden. Und ich finde es eben auch deswegen hilfreich, dass wir uns die uns um uns herum vorstellen. Dann gucke ich mir halt die Leute vor mir an, die mich dann auch angucken. Und ich muss zugeben, da sitzen ein paar Leute schon ziemlich lange vor. Ja, aber die kriegen ja auch den Segen ab, denke ich mir dann immer wieder. Aber so richtig nett finden kann ich die immer noch nicht. Ich finde, die verhalten sich einfach so schädlich für andere Menschen oder so rücksichtslos oder so arrogant, je nachdem, was mir da gerade auf den Wecker geht oder was mich da nervt. Aber ich übe es. Und es hilft. Also weil ich denke, oft auch, wenn du glücklich wärst, würdest du dich nicht so benehmen. Wenn du ein glücklicher, ausgeglichener Mensch wärst, ja, der sich wohlfühlt mit sich und seiner Biografie und seinem Leben, dann würdest du dich nicht so verhalten, sondern dann wärst du auch freundlicher und offener und zugeneigter. Also diese Einsicht hilft mir sehr. Also ich übe mich darin, auch mit schwierigen Menschen diese vier unermesslichen Haltungen zu üben, um so die Verbundenheit miteinander zu stärken. Und das ist für mich Herz öffnen. Immer wieder die Verbundenheit, die Verbundenheit, die Verbundenheit, die Verbundenheit zu stärken. Wobei ich natürlich auch merke, dass nicht alles so leicht und spontan geht. Ich muss schon auch mit meinen Vorurteilen arbeiten. Aber was ich festgestellt habe durch die vielen Jahre Praxis, das sind jetzt bald, oh Gott, bald 48 Jahre, ja, ich kaue nicht mehr so lang auf einer negativen Einstellung, auf einem Vorurteil herum. Also ich merke es gerade auch durch das regelmäßige stille Sitzen, ohne dass ich mir da bestimmte Übungen vornehme, außer ein bisschen den Atem als Geländer nehmen mit 10-20% Aufmerksamkeit. Da merke ich Vorurteile, Abneigungen, gerade wenn ich gerade unterwegs war oder draußen war oder mit jemandem telefoniert habe oder so Begegnungen hatte oder etwas mich sehr berührt hat, negativ Nachrichten gehört habe, dann merke ich diese Vorurteile, diese negativen Urteile über andere, die Abwehr, aber ich muss nicht jetzt die eine halbe Stunde lang füttern mit schlechten, dummen Argumenten, sondern ich kann sagen, ja, das habe ich aufgrund meiner Biografie, neige ich dazu Vorurteilen oder okay, da kann ich für einen Moment loslassen und es ist manchmal, wenn es nur 2 Sekunden gelingt, unglaubliches Gefühl von Raum und Freiheit. Aber es ist herausfordernd und ich muss dranbleiben und ich will auch dranbleiben und ich gehe inzwischen davon aus, wir sind nie fertig. Das geht immer weiter. Die Praxis geht weiter. In diesem Sinne, ich übe mich darin, nichts Böses zu tun, niemanden zu verletzen, Herz und Geist zu klären, damit ich mehr und mehr fähig werde, im Gespräch mit anderen, im Kontakt mit anderen heilsam zu wirken. Das zu tun, was jetzt in der Situation hilfreich ist. Das wünsche ich mir und ja, ich übe mich darin.
Ganz vielen Dank und du wirst uns ja bestimmt dazu auch eine Übung anleiten, damit auch wir uns darin üben können. Und ja, vielen Dank
für diese
Erläuterung.
Jetzt.